Die sechs Paramitas. Zweiter Vortrag. Shila Ethik. Ich richte mich in diesem Vortrag im Wesentlichen an dem aus, was Gampopa im Juwelenschmuck darüber geschrieben hat. Sehen wir uns zunächst noch einmal die Reihenfolge der Paramitas an. Und zwar geordnet vom geringsten zum höchsten. Und schauen uns an, welche Ziele diese Paramitas verfolgen. Das als unterstes, als Basis zu nennen, Dana, Großzügigkeit. Ich habe im ersten Vortrag darüber gesprochen. Ziel der Großzügigkeit ist es, Armut, wo sie besteht, zu beseitigen. Und mit Armut ist hier keinesfalls nur materielle Armut gemeint. Zum Beispiel der Dharma-Dana, das Weitergeben des Dharmas, beseitigt spirituelle Armut. Das also zum ersten Parameter. Das zweite Parameter, was sich darüber erhebt, was darauf aufbaut, ist Shila, Ethik. Ethik, kann man sagen, schafft Coolness. Wieso das? Nun, wenn wir unethisch handeln, sind wir von unseren Gefühlen, von der Hitze unserer Begierden getragen. Diese abzukühlen, dazu üben wir Shila. Als nächstes, als drittes darauf aufbauend, ich werde im dritten Vortrag darüber sprechen, haben wir Kshanti, Geduld. Geduld ist noch etwas anspruchsvoller als Shila. Häufig sind wir ungeduldig, aber Kshanti hilft uns, ein weiteres Ziel zu erreichen. Nämlich Ärger zu ertragen. Das vierte der Paramitas ist Ausdauer. Virya, auch Tatkraft, Energie, Schaffenskraft genannt. Nur durch Virya, durch diese Ausdauer, ermöglicht es uns, die Übung im Erhabenen, im Weg zur Vollkommenheit, tatsächlich zu gehen. Nicht halbherzig, sondern voll und ganz. Darauf aufbauen als fünftes kommt Dhyana, die meditative Versenkung. Ziel dieses Paramitas ist es, den Geist gerichtet zu halten. Und wenn wir feststellen, dass dies erst an fünfter Stelle kommt, setzt das voraus, um in Dhyana einzutreten, müssen wir zumindest in ein gewisses Maß an Großzügigkeit, an Ethik, an Geduld und Ausdauer verwirklicht haben. Wenn wir also in unserer Meditation darum kämpfen, uns von den Hindernissen zu emanzipieren und feststellen, wirkliches Dhyana, dauerhaftes Gerichtetsein des Geistes, ist für uns nicht oder nur ganz, ganz schwer zu erreichen, dann liegt das daran, dass wir die vier grundlegenden Paramitas noch nicht geübt haben. Schließlich das sechste Paramita, Pranya, von Gampopa übersetzt mit einem Begriff, der so viel wie analytische Erkenntnis heißt. Hier geht es um das Endgültige. Auf Basis der anderen Paramitas, Erkenntnis der Dinge zu erhalten, wie sie wirklich sind. Schauen wir uns nun das Paramita Shila im Einzelnen an. Zunächst sehen wir uns einige Zitate aus Sutras an. So wird zum Beispiel gesagt, wer Dana übt, aber nicht Shila, wird nicht im Reich der Devas oder Menschen wiedergeboren. Grundlage davon ist offensichtlich die Einteilung der Welt in 6 verschiedene Sphären, in denen man wiedergeboren werden kann. In jeder dieser Sphären herrschen bestimmte Bedingungen vor. Modernerweise sehen wir sie als Bewusstseinszustände an. Als Bewusstseinszustände, in denen wir in jeder Minute unseres Lebens wiedergeboren werden. Wir haben dabei verschiedene Bewusstseinszustände. Da gibt es den Bewusstseinszustand der Höllenwesen, das im Wesen die furchtbar gepeinigt sind. Wesen, die nicht ein- noch auswissen. Wesen, die sich in einer auswegslosen Lage empfinden. Immer mal geht uns das so. Manchen Menschen geht es dauerhaft so. Dann gibt es die Sphäre, die wir als die der Pretas, der hungrigen Geister bezeichnen. In dieser Sphäre herrscht ein neurotisches Verlangen vor. Wir suchen irgendetwas mit Mitteln, die dieses Ding uns nicht zu geben bereit ist. Zum Beispiel mag die Nymphomanin Geborgenheit suchen, sucht es aber mit völlig falschen Mitteln. Oder jemand, der an Einsamkeit leidet, isst immer wieder Schokolade, weil seine Mutter ihn als Kind damit getröstet hat. Und er sucht diesen Trost und frisst stattdessen Schokolade in sich hinein. Und bekommt dadurch natürlich nicht den Trost. Deshalb nennt wir das die Welt der hungrigen Geister. Dann gibt es eine dritte Welt, die Welt der Tiere. In dieser Welt oder in diesem Bewusstseinszustand ist die Ausrichtung auf Elementarbedürfnisse das Einzige, was uns umtreibt. Der Trieb zu fressen, zu trinken und uns zu paaren, das sind die Elementartriebe. Und wer von diesen getrieben ist, das ganz zentral hat, der lebt in der Welt der Tiere. Schließlich gibt es die Welt der Asuras, der wütenden Kämpfer. Sie sind beständig im Wettstreit, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen. Sie kämpfen mit allen Mitteln gegen die, von denen sie glauben, dass sie das haben, was ihnen eigentlich zusteht. Unser Wettbewerbssystem ist sehr stark beeinflusst von dem Denken der Asuras. Fünftens gibt es da die Welt der Devas, gemeinhin als Götter übersetzt. Das sind Wesen mit verfeinerten Bewusstseinszuständen. Sie fühlen sich wirklich wohl, sie haben auch keinen großen materiellen Mängel. Aber häufig ist es so, dass sie darum nicht spirituell an sich arbeiten, weil es lebt sich ja so recht bequem. Unsere Wirtschaftswunderwelt hat einiges von diesem Reich der Devas. Vor allem, wenn wir uns verfeinerten Dingen hingeben. Schöne Literatur, Künste und so weiter. Aber dabei das eigentliche Streben nach Vollkommenheit. Nach Entwicklung, nach Emanzipation, nach Evolution des Geistes vernachlässigen. Und schließlich gibt es als sechstes noch die Menschenwelt. Die Menschenwelt ist die Welt der wahren Menschen. Derer, die in keiner dieser anderen 5 Bewusstseinszustände sind. Die Welt der Tiere und dieser Triebe hinter sich gelassen haben und bereit sind, sich selbst zu entwickeln. Die wahren Menschen. Und wenn nun gesagt wird, wer Dana übt, aber nicht Shila, wird nicht im Reich der Devas oder Menschen wiedergeboren, so heißt es nichts anderes, als dass Dana alleine nicht langt, um in eine der beiden besseren Bewusstseinszustände zu kommen, nämlich das Reich der Devas oder der Menschen. Um das zu erlangen, ist die Übung von Shila notwendig. Ein zweites Zitat aus einem Sutra sagt: So wie ein Blinder keine Formen sehen kann, ebenso wenig kann jemand den Dharma sehen, wenn es ihm am ethischen Verhalten fehlt. Viele Menschen, denen wir etwas vom Buddhismus erzählen, fühlen sich dadurch in keiner Weise angezogen. Es gelingt ihnen nicht, den Dharma zu sehen, da es ihnen am ethischen Verhalten fehlt. Deswegen hat sich einst der Buddha entschieden, den Dharma zu predigen, obwohl er weiß, dass er von vielen nicht gesehen wird, weil er sich sagte, es gibt Menschen mit nur wenig Staub auf den Augen. Das sind die, die an ihrem ethischen Verhalten arbeiten. Gampopa sagt, durch ethisches Verhalten vermeidet man 8 ungünstige Umstände. Die ersten 5 sind Geburt als Höllenwesen, Geburt als hungriger Geist, Geburt als Tier, Geburt als wütender Kämpfer und Geburt als Deva. Mit anderen Worten, Ethik hilft, zu vermeiden, dass man in einer dieser Welten geboren wird, in einem dieser Bewusstseinszustände gefangen ist, und da bleibt nur noch ein einziger übrig, der der wahren Menschen. Durch ethisches Verhalten erreicht man also, dass man zum wahren Mensch wird, in diesem Leben und in künftigen. Das sind die ersten 5 ungünstigen Umstände, die man vermeidet. Das 6. ist, falsche Sichtweise zu haben. Welche Sichtweise nun ist falsch? Egoismus ist falsch. Indem wir Ethik üben, überwinden wir Egoismus. Das 7. Was man vermeidet, den 7. ungünstigen Umstand, den man vermeidet, indem man Ethik übt, ist, in einem Gebiet oder in einer Zeit geboren zu sein, wo der Dharma nicht bekannt ist. Wenn wir den Gedanken von Wiedergeburt akzeptieren und außerdem wollen, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir dem Pfad des Dharmas folgen, so wäre es natürlich äußerst fatal, in einem Gebiet oder in einer Zeit geboren zu sein, in der der Dharma nicht bekannt ist, denn dann wären wir völlig auf uns gestellt. Während wenn wir in einer Zeit und einem Gebiet geboren werden, in dem der Dharma bekannt ist, wie zum Beispiel zur Zeit inzwischen in Deutschland, dann haben wir bessere Umstände. Und diese günstigeren Umstände erreicht man durch ethisches Verhalten. Das 8. Den 8. ungünstigen Umstand, den man vermeiden kann durch ethisches Verhalten, er klingt etwas banal. Er heißt, man vermeidet, ein Idiot zu sein. So benennt es Gampopa. Nun, das hat viel mit den falschen Sichtweisen zu tun. Wer Egoist ist, ist in dieser Hinsicht ein Idiot. Denn er glaubt, getrennt zu sein von den anderen. Er zieht eine Mauer zwischen ich und ander. Und genau diese Mauer zu überwinden, ist das Ziel des Buddhismus. Und wer davon nicht einen kleinen Schimmer mitbekommt, von der Verbundenheit zwischen ich und ander, zwischen mir und dem, was wir als Umwelt bezeichnen. Der ist, nach Gampopas Meinung, eindeutig ein Idiot. Ein weiteres Zitat aus Sutras: Durch ethisches Verhalten erlangt man völlig reine Qualitäten, die einen schnell die meditative Konzentration erreichen lassen. Meditative Konzentration, Vertiefungszustände Dhyanas, sind nur möglich auf der Basis einer entwickelten Ethik. Deshalb heißt auch der dreifache Pfad, den der Buddha lehrt, der Pfad von Sila, Samadhi und Pranya. Und zwar in dieser Reihenfolge: Die Basis ist Sila, ist Ethik. Darauf aufbauend entfaltet sich Samadhi, meditative Konzentration. Und auf Basis dieser beiden wiederum steigt Pranya auf, Weisheit, die Essenz der Erleuchtung. Was aber ist die Essenz der Ethik? Nun, die Essenz der Ethik ist nach Gampopa durch folgende Qualitäten definiert. Nämlich erstens durch richtiges Annehmen eines entsprechenden Vorsatzes, der einen jenseits leidhafter Zustände führt. Ethik hat also viel mit Vorsätzen zu tun. Und richtiges Annehmen bedeutet, einen Vorsatz nicht oberflächlich dahinplappern, sondern tatsächlich sich ganz intensiv vorzunehmen. Traditionell spricht man von einem Gelübde. Ein Vorsatz, den man sich ganz fest vornimmt. Wenn man sich diese ethischen Vorsätze vornimmt, dann führt einen dieses tendenziell jenseits des Zustands des Leidens. Wir überwinden also Dukkha, das Leidhafte, durch Ethik. Die zweite Essenz der Ethik ist eine völlig reine Motivation. Und eine Motivation ist dann völlig rein, wenn sie frei ist von jedem Egoismus. Denn der Egoismus ist das Aufrichten der Mauer zwischen mir und dem anderen. Eine dritte Essenz der Ethik ist, dass ethisches Verhalten wiederhergestellt werden muss, falls es verletzt worden ist. Was meint Gampopa damit? Nun, realistischerweise sieht er, dass ethisches Verhalten verletzt werden kann. Wir mögen uns feste Vorsätze vorgenommen haben und dennoch scheiden wir hin und wieder. Selbst wenn man sie als Gelübde aufnimmt, ist damit nicht gesagt, dass wir nicht in subtilen Teilen daran scheitern. Und hier heißt es eben, die Flinte nicht ins Korn zu werfen, nicht zu sagen, ey, jetzt ist es sowieso kaputt, hat nicht funktioniert, und sich frustriert abzuwenden, sondern den Weg auf den Pfad der Ethik zurückzufinden. Dieses ethische Verhalten wiederherzustellen. Nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern immer erneut sich zu bemühen, trotz gelegentlichen Scheiterns. Welche Ziele aber verfolgt die Ethik? Nun, wir hatten eben das Gelübde des ethischen Verhaltens gesehen. Der ganz feste Vorsatz, Ethik einzuhalten. Dieses Gelübde, dieser feste Vorsatz ethischen Verhaltens, verfolgt ein unmittelbares Ziel. Es festigt nämlich den Geist. Und ein fester, klar gerichteter, beständiger Geist ist notwendig, um auf dem Pfad voranzuschreiten. Das zweite ist, ethisches Verhalten umfasst alle Tugenden und damit, indem wir alle Tugenden umfassen, reift unser Bewusstseinsstrom. Wir werden einfach reifer, unser Bewusstsein entwickelt sich, indem es nämlich zunächst aller Tugenden gewahr wird, Stück für Stück weitere Tugenden sich gedanklich erschließt und in der Praktik umsetzt. So reifen durch unsere Taten unser Bewusstsein. Und indem immer mehr Tugenden in unser Bewusstsein einströmen, haben wir die Basis für weitere gute Taten. Das erste Ziel der Ethik war also die Festigung des Geistes. Das zweite war die Reife des Bewusstseinsstroms. Und das dritte ist, allen Wesen zu helfen. Denn indem wir uns ethisch verhalten, bringen wir Nutzen für alle Wesen. Nicht nur für uns selbst, sondern auch für alle anderen. Was aber sind besondere Charakteristika der einzelnen Arten ethischen Verhaltens? Nun, da ist zunächst einmal ganz wichtig, die Motivation anzusehen. Wir haben festgestellt, dass Egoismus ein falscher Ansatz ist. Die Motivation ist also dann gut, wenn sie nicht vom falschen, vom egoistischen Ansatz hergeht. Das heißt, Ethik praktizieren tun wir wahrhaft nur dann, wenn wir dies nicht aus Furcht vor schlechter Wiedergeburt tun. Wenn wir es nicht tun, um eine gute Zukunft zu erreichen, sondern wenn unsere Motivation darin liegt, zum Nutzen aller Wesen zu wirken. Dhammakirti nennt vier fundamentale Sünden, oder sagen wir Fehler, im Umgang mit Ethik. Der erste dieser fundamentalen Fehler ist, sich selbst zu rühmen, um Reichtum oder Ruhm zu erlangen. Da steckt natürlich wieder der Egoismus drin. Wer sich selbst rühmt, um materiellen oder ideellen Vorteil zu erlangen, der handelt damit nicht wahrhaft ethisch. Der zweite dieser fundamentalen Fehler ist Geiz gegenüber Hilflosen. Ich glaube, das muss nicht näher erläutert werden. Der dritte fundamentale Fehler, den Dhammakirti nennt, ist, wenn man durch andere entlarvt wurde, nicht darauf zu hören, sondern anscheinend wütend, andere wegen vermeintlicher Vergehen zu beschuldigen. Was heißt das? Wenn man durch andere entlarvt wurde, das heißt, wenn jemand anders einen Fehler bei uns sieht und diesen ausspricht, wie reagieren wir dann? Nun, wir haben im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder ich stelle fest, in der Tat, da ist ein Fehler. Ich müsste daran arbeiten. Das wäre das richtige Verhalten. Aber das Falsche, die dritte der fundamentalen Sünden wäre, nicht darauf zu hören, sondern zum Gegenangriff überzugehen. Und das ist das, was wir normalerweise machen. Wenn uns jemand auf einen unserer Fehler aufmerksam macht, Wir gehen nicht in Sack und Asche, sondern wir gehen zum Gegenangriff über. Entweder wir erläutern, warum das so sein muss, wie wir das machen, oder wir bemühen uns, dem anderen den schwarzen Peter zuzuschieben. Ein fundamentaler Fehler. Wir sollen also nicht, wenn man durch andere entlarvt wird, andere wegen vermeintlicher Vergehen beschuldigen, sondern vielmehr uns selbst zu fragen, worin liegt unser Fehler? Wie kann ich diesen Fehler künftig vermeiden? Und der vierte dieser fundamentalen Fehler ist, so zu tun, als vertraue man dem Dharma, der Lehre des Buddha, während man in Wirklichkeit das Streben zum Wohl aller Wesen bereits aufgegeben hat. Dieses bigotte Verhalten, was viele an den Tag legen, ist, zur Schau zu stellen, wie buddhistisch man doch ist, während man inzwischen in Wirklichkeit sich von dem Ideal bereits entfernt hat. Gampoba fragt auch, wie wächst die Bereitschaft zur Ethik? Und er sieht dabei drei Gründe. Der erste Grund ist die ursprüngliche Weisheit in jedem von uns. Ist Empfindsamkeit für das, was richtig und das, was falsch ist, für das, was geschickt und ungeschickt ist. Eine grundsätzliche ethische Ausrichtung. Wir wissen sehr gut, wenn wir in uns hineinhören, wie wir uns verhalten sollten. Das ist die ursprüngliche Weisheit. Das Zweite, was die Bereitschaft zur Ethik wachsen lässt, ist die analytische Erkenntnis. Während das Erste uns also mitgegeben ist von vornherein, ist das Zweite analytische Erkenntnis darauf ausgerichtet, dass wir die Dinge ergründen, sie hinterfragen, gedanklich weiterarbeiten. Das Erste ist also gewissermaßen mit dem Herzen, das Zweite ist mit dem Geist. Das erste ist emotional, das zweite rational. Und die dritte Sache, die der Ausweitung des ethischen Verhaltens dient, ist die Widmung des Verdienstes. Ich will meine Verdienste nicht für mich alleine haben. Ich spreche von meinen Verdiensten, ist das schon ein Fehler. Ich tue so, als sei das etwas, was ich verdient habe, was nur für mich ist, was mir selbst auf meinem Pfad weiterhilft. Und genau damit baue ich die Mauer zwischen mir und anderen auf. Deswegen heißt der siebte Teil der siebenfältigen Puja der buddhistischen Gemeinschaft Triratna, Abgabe der Verdienste und Selbsthingabe. In dieser Puja sprechen wir davon, dass wir die Verdienste, die wir so erworben haben, hingeben, um dem Wohl aller Wesen zu dienen. Widmung des Verdienstes. Was sind laut Gampoba die kurzfristigen Wirkungen von Ethik? Nun, es sind zweierlei. Erstens, die Wiedergeburt in günstigen Umständen, in der Menschen- oder der sogenannten Götterwelt. Und diese Wiedergeburt ist nicht nur in einem späteren Leben gemeint, sondern durchaus hier. Also in welche Geisteszustände wir kommen. in wahrhaft menschlich oder in göttlichen. Das ist die kurzfristige Wirkung. Und eine zweite kurzfristige Wirkung von Ethik ist, wir erfahren Verehrung und Respekt durch andere. Welche Vervollkommnung aber streben wir durch ethisches Verhalten an? Zwei Dinge sind es, die hier im Mittelpunkt stehen. Das eine ist die Entwicklung von Mitgefühl, von Karuna mit allen Wesen. Und das andere ist die Einsicht in die Leerheit aller Phänomene. Alle Phänomene sind vergänglich und letzthin ohne Wesenskern. Alles ist Prozess. Nichts ist statisch. Auch dem dient unsere Ethik, die auch nicht statisch ist, sondern die wir in jedem Moment weiterentwickeln, verfeinern müssen. Was heißt das nun für unsere Praktik? Für das Praktizieren, so sagt Gampoba, sind einige Punkte besonders wichtig. Und ich werde diese Punkte benennen, ohne sie im Einzelnen zu erläutern. Aber ich werde nach jedem dieser Punkte 30 Sekunden Pause machen, damit ihr selbst mit eurem Geist daran arbeiten könnt. Dies sind die Punkte, die für das Praktizieren der Ethik besonders wichtig sind. Erstens, sich an bedeutungsvollen Handlungen zu beteiligen. Zweitens, die Leiden der fühlenden Wesen zu lindern. Drittens, diejenigen, die die Methoden nicht kennen, um sich vom Leiden zu befreien, eben darin zu unterrichten, also den Dharma zu verbreiten. Viertens, denjenigen zu helfen, die auf der Suche sind nach Information und nach sinnvoller Arbeit. Fünftens, auf die Furchtsamen zu achten. Sechstens, sich bezüglich des Dharma weiterzubilden. Siebtens. In einen harmonischen Geisteszustand einzutreten. Achtens. Freude an vollkommen reinen Qualitäten zu entwickeln. Neuntens. Sich vollkommen von allen störenden Gefühlen zu emanzipieren. Zehntens. Wenn man magische Kräfte erreicht hat, diese nicht weiterzuerzählen. Und schließlich, nach dem letztendlich wahren, schönen und guten zu streben. Ende des Vortrags über Schiele, gehalten von Horst Gungel für Meditation am Obermarkt.